Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Es gibt wirklich nur wenig Themen, mit denen Sie so zuverlässig jedes Gespräch sprengen können wie der Nahostkonflikt. Also über Israel zu reden, da entgleist ziemlich zuverlässig wirklich jede Diskussion. Darüber sprechen wir heute. Über Israel in unserem Sachbuchmagazin und darüber, warum oft das bloße Gespräch darüber schon so schwierig ist. Zwei Bücher, zwei Gäste begrüßen wir hier heute. Der eine ist Meron Mendel. Er ist Historiker, Pädagoge, ist zum Studium nach Deutschland gekommen, das ist aber schon 22 Jahre her. Er leitet die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt und sein Buch, das trägt den Titel »Über Israel reden, eine deutsche Debatte«. Herr Mendel, herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Sie können jetzt schlecht in einem Satz schon die ganze Stunde zusammenfassen, aber haben Sie uns so einen ersten Hinweis, warum entgleist das immer so schnell?
Weil wir, wenn wir über Israel reden, reden wir eigentlich nicht über Israel, wir reden über uns selbst. Und das sozusagen, das ist eine Art von Gesinnungsprüfung, die wir uns selbst stellen und natürlich denjenigen, der mit uns spricht, auch gleichermaßen stellen.
Und das voller Leidenschaft. Sie schreiben, das ist ein kurzes Zitat, die leidenschaftlichsten Unterstützer der israelischen wie auch der palästinensischen Sache, die leben in Deutschland. Und die meisten von denen haben nicht die leiseste Ahnung von der Situation vor Ort.
Ja, ich gebe zu, das ist ein bisschen polemisch. Aber das ist, ich kann diese Polemik rechtfertigen in wirklich zahlreiche solche Gespräche, die ich geführt habe. Wo irgendwie Mitte des Gesprächs ist mir die Lust einfach vergangen, in dem Moment, dass ich festgestellt habe, ich rede mit einer Fassade und hinter dieser Fassade eigentlich überhaupt nicht keine Substanz gibt, wenn die Leute wirklich keine leiseste Ahnung hatten, was wirklich die Situation vor Ort ist. Und seitdem versuche ich immer damit solche Gespräche anzufangen.
Also für deutsche Gesprächspartner ist so eine Bemerkung sehr einschüchternd, muss ich gestehen. Mir ging das ähnlich, dass ich dachte, so, jetzt hältst du erst mal die Klappe.
Das sagt jetzt gerade Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ und Medienpartner dieser Lesart. Das ist unser zweiter Gast und der zweite Gast mit einem Buch, das ist Richard C. Schneider und der hat definitiv Ahnung vom Land, der ist nämlich Journalist, langjähriger Israel-Korrespondent der ARD, lebt in Tel Aviv und in München und von da aus haben wir ihn jetzt auch zugeschaltet. Sein Buch, das trägt den Titel »Die Sache mit Israel – Fünf Fragen zu einem komplizierten Land«. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Guten Abend.
Ja, Sie haben weniger ein Buch über die Debatte in Deutschland geschrieben, schon auch ein bisschen, aber vor allem eben über Israel. Was war der Auslöser? Ist es die aktuelle Sorge, dass die Demokratie in Israel sich gerade selber so sehr gefährdet?
Naja, ich habe das Buch angefangen zu schreiben, da gab es noch die Regierung Bennett-Lapid mit dieser außerordentlichen Koalition von 8 Parteien, von ganz links bis ganz rechts, plus einer arabischen Partei. Und man hatte damals das Gefühl, bei allen Schwierigkeiten, die diese Regierung hatte, dass da tatsächlich etwas Neues beginnen würde. Also ich begann, wenn man so will, quasi relativ hoffnungsvoll zu schreiben. Und dann quasi gerade, als ich das fünfte Kapitel beendet hatte, kam dann die neue Koalition an und dachte mir, okay, da muss man nochmal ran und da muss man vor allem noch einen Prolog schreiben in dem Versuch, das ein bisschen aufzufangen. Was ich versucht habe, ist vielleicht etwas ganz Ähnliches, was Meron gemacht habe. Ich habe mich weniger mit der innerdeutschen Debatte auseinandergesetzt in dem Buch, als dass ich Fragen, die in der innerdeutschen Debatte immer wieder hochkommen, aufgegriffen habe und versuche, sie ja vielleicht nicht immer zu beantworten, aber doch so weit auseinanderzudröseln, dass denjenigen, die hier in Deutschland über Israel diskutieren, ein bisschen mehr Futter bekommen, um auch wirklich zu wissen, worüber sie reden. Denn die Erfahrung, die Meron gerade beschrieben hat, die habe ich schon auch, dass je weiter weg die Menschen von der Region sind, je weiter weg sie von dem Konflikt sind, je weniger sie in dem Land überhaupt jemals waren, desto mehr wissen sie häufig Bescheid. Das macht die Diskussion ganz schwierig. Das hat auch meine Arbeit als Korrespondent für die ARD und jetzt auch als Autor für den Spiegel aus und über diese Region oft sehr schwer gemacht, weil man dann mit Zuschauer- oder Leserbriefen konfrontiert ist, wo man dann immer wieder sagen muss, ja, ich verstehe, was Sie wollen, aber Sie sind in den Fakten nicht richtig. Und dann geht es eigentlich erst mal los.
Herr Schneider, Sie sind nun ganz dicht dran. In Tel Aviv leben Sie einen ordentlichen Teil Ihres Lebens. Und Sie haben eine ungewöhnliche Widmung in Ihrem Buch drin stehen. Sie widmen das Buch der Stadt und der Metapher Tel Aviv. Können Sie das erklären?
Ja, Tel Aviv steht im Prinzip für Lebensfreude, Lebenslust, Liberalismus, Offenheit. Und Tel Aviv war und ist noch eine Stadt, in der es oft sehr viel liberaler zugeht als sogar in den liberalsten Städten in Europa, sogar offener zum Teil als in Berlin. Die Selbstverständlichkeit, mit der man in Tel Aviv sein kann, wie man will. Und ich bin in dem Sinne ein leidenschaftlicher Tel Avivi und lebe dort seit 20 Jahren, fast 20 Jahren. Und Sie wissen, dass die Tel Aviver oft sagen, wir hätten gerne einen eigenen Staat. Wir machen eine große Mauer um unsere Stadt herum und dann haben wir den Staat Tel Aviv und leben damit glücklich und zufrieden. Und insofern, ähnlich wie New York nicht die USA ist, ist natürlich Tel Aviv auch nicht Israel. Aber es steht für etwas, von dem ich mir wünschen würde, dass es in ganz Israel sich erhalten und weiter ausbreiten würde.
Das ist so ein Hoffnungsmoment. Und Herr Mendel, Sie beginnen Ihr Buch sehr persönlich und gehen zurück in Ihre Kindheit und Jugend in einem Kibbutz in Israel. Und auch da klingt erstmal alles sehr hoffnungsvoll. Wie haben Sie Ihre Kindheit, Ihre Jugend da erlebt?
Genau, ich bin nicht in Tel Aviv aufgewachsen, sondern genau das Gegenteil, in ganz, ganz weit weg in der Wüste von Israel, in einem kleinen sozialistischen Kibbutz. Und was, wenn man Kibbutz kennt, dann weiß, dass es einerseits immer eine Gesellschaft, die tendenziell links ist, tendenziell von Friedensbewegung orientiert, aber zugleich auch sehr homogen. Also ich kann es wirklich an eine Situation erinnern, dass eine palästinensische Familie wollte den Kibbutz beitreten. Das war natürlich ausgeschlossen. Also es hat auch diese Toleranz im Kibbutz hat seine Grenze. Aber ich bin auch in einer Generation aufgewachsen, wo gerade die 90er Jahre war dadurch geprägt, dass der Friedensprozess vorankam. 91 wurde eine linksliberale Regierung an die Macht gekommen mit Yitzhak Rabin als Ministerpräsident.
Da waren Sie in der 10. Klasse.
Da war ich in der 10. Klasse. Dann war 2 Jahre später wurde die Osloer Abkommen unterzeichnet.
Und Sie schreiben, Sie dachten, na, das ist jetzt eine Frage von 3, 4, 5 Jahren, dann haben wir Frieden.
Ja, so sieht es aus. Gerade sozusagen als Jugendlicher, du hast nicht 40 Jahre diesen Zurückblick, sondern gerade sozusagen die Politisierung, also meine Politisierung war Hand in Hand mit diesem Friedensprozess, die immer vorankam. Es gab aber, muss man auch sagen, zugleich, das war die schlimmste Zeit der Terroranschläge in Israel. Das war auch immer dazu und wir haben uns dann unter unseren Freunden das immer erklärt, dass es so eine Art, wo so die Geburts werden, die stehen, aber natürlich die Geschichte kann man nicht aufhalten. Und als wir beispielsweise über die Siedler gesprochen haben, wir haben sie immer als diejenigen, die von vorgestern sind, die versuchen gegen den Lauf der Geschichte was zu halten. Das wird aber nicht funktionieren, weil das ganz klar, wir streiten in Richtung der Frieden und das, wie Sie sagen, eine Sache von 2, 3, vielleicht 7 Jahren, aber dann ist Schluss mit diesem Konflikt.
Meron Mendel ist 1976 geboren, Sie, Herr Schneider, 1957, also 11 Jahre älter. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt? Ähnlich hoffnungsvoll oder waren Sie da schon abgeklärter und haben gar nicht so richtig geglaubt, dass das zu Frieden führt?
Da sozusagen meine Beziehung zu Israel einfach ganz zwangsläufig zu meinem Alter früher begonnen hat als bei Meron, war ich einerseits, ähnlich wie er, sehr glücklich und sehr begeistert und dachte mir so, jetzt kommt's. Aber ich war mir gleichzeitig auch über die großen Gefahren bewusst, die diesen Friedensprozess begleiten. Ich war 1993 nach dem Abkommen von Oslo, das da im Rosengarten unterzeichnet wurde, im Weißen Haus, war ich bei einer Friedensdemonstration in Jerusalem. Und wenige Meter von uns entfernt, abgetrennt von berittener Polizei und Absperrungen, demonstrierten ultraorthodoxe und ultrarechte Siedler mit einer unglaublichen Aggression gegen alle, die da im linken Lager für den Frieden demonstrierten. Und man konnte einfach auch diesen unendlichen Hass schon damals sehen. Das war noch vor der Ermordung von Yitzhak Rabin. Und man konnte ahnen, was noch alles passieren würde. Also die Ermordung Rabins war nicht vorauszusehen. Aber ich war dann vor allem dadurch, dass ich auch schon damals als Journalist viel in den besetzten Gebieten unterwegs war, über die Brutalität und die Gewalt, die von den Siedlern auch ausging, natürlich auch von den Palästinensern, aber vor allem von den Siedlern, die hat ja das innenpolitische Klima in Israel sehr viel mehr bestimmt. Das konnte man alles schon sehen und ahnte, was da noch alles kommen würde. Und dann kam natürlich dieser ganz, ganz große Bruch mit der Ermordung Rabins. Und ganz ehrlich, ich hatte damals, das war wirklich mein erster Gedanke, als ich von dem Tod erfuhr und von dem Mord erfuhr, gesagt, so, das war's mit dem Friedensprozess.
Für Sie, Herr Mendel, wo kam das böse Erwachen? Sie wurden eingezogen. Sie schreiben auch in dem Buch so, der eine arabische Satz, den Sie bis heute nie vergessen werden, ist auf Arabisch Tür auf.
Iftach el bab.
Das ist so ein Erschrecken und Sie beschreiben dann auch, wie so langsam in Ihnen die Zweifel wachsen, ob Sie eigentlich auf der richtigen Seite stehen. Und Sie haben damals einen Mann kennengelernt, und das ist dann die Brücke zur Gegenwart, der heute in der Regierung eine wichtige Rolle spielt, den heutigen nationalen Sicherheitsminister. Den haben Sie damals kennengelernt. Wie kam das? Was war das für ein Typ damals?
Sie reden über Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir ist zufälligerweise genau mein Jahrgang, 1976. Eigentlich, also der normale Lebenslauf Israeli wäre, dass er wäre genau wie ich, wurde in der Armee angezogen, aber das ist nicht passiert, weil er schon damals recht extreme war. Da hat die israelische Armee gesagt, die wollen mit ihm nichts zu tun. Und so hat das Schicksal dazu geführt, dass ich wurde als Soldat dann in Hebron eingesetzt und er war von der anderen Seite, er kam als Siedler, hat da dort gelebt und da haben wir mehrere Begegnungen, wenn man so will, als Begegnungen bezeichnen, die bestanden daraus, dass er praktisch, also de facto Tag und Nacht damit beschäftigt war, das Leben der Zivilbevölkerung, der arabischen Zivilbevölkerung zu unmöglich zu machen. Sei es, indem er Steine beworfen hat, indem er dann von den Dächern der Siedlung Urinbeutel auf Passanten geschmissen hat, wenn er dann irgendwie Gemüsestände demoliert hat und so weiter. Also nicht alleine, er hat sein Gang. Und wir waren also wie Katze und Maus, die junge Soldaten in der Rolle versetzt, hinterher zu laufen, versuchen ihn und seine Leute aufzuhalten. Wir haben ihn auch ein paar Mal erwischt. Dann war auch sehr unangenehme Konflikte, er hat uns bespuckt, beschimpft als Nazis. Also das waren diese Art der Begegnungen und die Vorstellung, dass gerade so eine Person, der eigentlich nicht ideologisch und politisch gar nicht bewegt hat, vielleicht die Sprache hat sich ein bisschen raffiniert, gerade ein Minister ist, das bereiten wir sehr viel Sorge.
Und eben Sicherheitsminister. Herr Schneider, das spielt natürlich in Ihrem Buch eine wichtige Rolle, dass sich viel in der politischen Gegenwart bewegt. Wie schätzen Sie diesen Minister ein, seine Rolle?
Naja, es ist genau das, was Meron gerade beschrieben hat. Man hat einen Minister, der eine extremistische Vergangenheit hat, und der vielleicht sich sprachlich verändert hat. Hat er früher gerufen, Tod den Arabern? So gab es zum Beispiel jetzt während des Wahlkampfs eine Veranstaltung in Tel Aviv, wo ich auch hingegangen bin. Und da brüllten seine Anhänger, Tod den Arabern. Und dann rief er mit so einem suffisanten Lächeln, nein, nein, das dürfen wir nicht sagen, das ist auch nicht richtig. Tod den Terroristen. Und dann haben alle Tod den Terroristen gebrüllt. Und dann war das sozusagen in seiner Welt politically correct. Das ist sehr besorgniserregend. Man sieht aber gleichzeitig, dass die Polizei und dass die Führung der Polizei mit ihm durchaus im Clinch liegt, dass sie viele seiner Anordnungen, wie er sich das vorstellt, dass sie beispielsweise gegen die überwiegend doch friedlichen Demonstranten vorgehen soll, dass die Vorgesetzten der Polizei das nicht mitmachen, dass sie das konterkarieren. Jetzt soll er, das hat Netanyahu ihm versprochen, damit die Koalition nicht auseinanderbricht, eine eigene Nationalgarde bekommen. Und das würde de facto bedeuten, wie viele Kritiker auch in Israel sagen, dass er dann eine 3000 Mann starke Privatarmee in Anführungszeichen hätte. Und auch da wieder sagen alle, die im Sicherheitsbereich arbeiten, ob das die Polizei ist oder ob das der Inlandsgeheimdienst Shin Bet ist oder andere, die sagen, das wäre eine Katastrophe, weil man muss sich mal vorstellen, dass die Nationalgarde von Ben-Gvir und die Polizei an gleicher Ort und Stelle da irgendwie zugange sind mit unterschiedlichen Befehlen. Das könnte das völlige Chaos auslösen. Also das ist schon eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Ja, und ich meine, man sieht ja auch, wie die israelische Protestbewegung sich da auch sehr auf ihn fixiert. Nicht nur auf ihn, aber eben schon auch sehr auf ihn, weil sie genau weiß, welches Bedrohungspotenzial da auch sich entwickeln kann und wie das diese gesamte innenpolitische Situation ganz schnell auch ins völlige Chaos führen kann.
Vor ein paar Jahren gab es einen Bestseller Wie Demokratien sterben und die Diagnose war leise, siechend, eigentlich unbemerkt, bis es zu spät ist. Davon kann jetzt ja in Israel keine Rede sein. Die Proteste sind ja so laut, man kann es sich kaum vorstellen. Macht Ihnen, Herr Schneider, das Mut oder sind Sie trotzdem pessimistisch? Was ist Ihre Prognose?
Also ich kenne dieses Buch von den beiden Harvard-Professoren sehr, sehr gut, weil das so ein bisschen seit Jahren auch meine Bibel ist, weil wir sehen ja diese Entwicklung überall auf der Welt, auch in Europa. Und die Art und Weise, wie das mittlerweile passiert, hat ja nichts mehr zu tun mit dem Sterben von Demokratien im 20. Jahrhundert. Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das in Israel schon auch ähnlich gewesen, weil die Entwicklung, die wir jetzt sozusagen explosionsartig erleben, ist ja etwas, was sich über viele, viele Jahre hingezogen hat. Und ich habe 1998 zum 50. Jahrestag des Staates Israel ein Buch geschrieben mit dem Titel Israel am Wendepunkt, von der Demokratie zum Fundamentalismus, Fragezeichen. Wo ich im Grunde genommen, weil ich damals fast ein halbes Jahr mit Siedlern in den besetzten Gebieten gewohnt und gelebt habe, weil ich mir das alles genau anschauen wollte, da schon versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, was ich beobachtet habe und was mir schon damals aufgefallen ist. Und es ist eine Entwicklung, die ja viele, auch Meron mit Sicherheit, einfach auch schon seit 20, 30 Jahren sehr genau kennt. Was mir Mut macht, in der Tat, ist das unglaublich gut organisierte Durchhalten des Protestes in Israel. Der Protest begann sicherlich aus einem bürgerlichen, linksliberalen Lager heraus, hat aber mittlerweile sehr viele andere Menschen auch erreicht. Es gab vor etwa mittlerweile 2 Monaten eine Untersuchung des Israel Democracy Institutes in Jerusalem, demzufolge vor 2 Monaten, das hat sich eher noch gesteigert, etwa 15% der Wählerschaft, die diese Regierung gewählt hat, dass etwa 15% gegen die Justizreformpläne sind und es beteiligen sich auch immer mehr Rechte an den Demonstrationen. Und man hat ja auch gesehen, das ist ja mittlerweile schon fast normal, dass ein ehemaliger Verteidigungsminister wie der sehr rechte Moshe Yaalon gegen diese Regierung auf diesen Protestveranstaltungen redet, dass sogar jemand, der eigentlich in Anführungszeichen der typische Wähler dieser Regierung ist, nämlich Ronny Altschech, der frühere Polizeichef, der Siedler ist, der religiös ist und der obendrein ein misrachischer, also orientalischer Jude ist und der nach dem Klischee, dass solche Leute eigentlich ultrarechts wählen, dass sogar er auf so einer Demonstration gegen die Pläne dieser Regierung schimpft. Also da ist ein Widerstand in dieser Gesellschaft da, der schon sehr bewundernswert ist.
Um uns dieses komplizierte Land, wie es im Untertitel Ihres Buches heißt, näher zu bringen, gliedern Sie Ihr Buch also in 5 Fragen. Also Frage, ist Israel eine Demokratie? Ist Israel ein Apartheidsstaat? Ist Israel fundamentalistisch? Also das geht wirklich ans Eingemachte, diese Fragen. Das ist das eine Buch und das Buch von Meron Mendel, wir haben es vorhin schon angedeutet, dreht sich dann eigentlich mehr um die Art und Weise, wie in Deutschland debattiert wird. Herr Dirksen, wenn Sie mal so mit dem Blick des Kulturchefs da auf diese beiden Bücher gucken und so ein bisschen Stil und Tonfall vergleichen, die haben miteinander zu tun, sind aber doch sehr unterschiedlich, oder? Wie empfinden Sie die Bücher?
Ja, definitiv. Also ich habe Herrn Schneiders Buch tatsächlich auch als sehr brauchbare und nötige Nachhilfestunde in israelischer Geschichte empfunden. Er hat es wirklich sehr geschickt erzählt, immer mit der Fixierung darauf, welche Rolle das für die Gegenwart spielt. Und das ist, finde ich, das sind die interessantesten Teile der Geschichte, die eben heute noch wirksam sind. Und was mich zuerst, zumindest bei den ersten beiden Fragen, ein bisschen irritiert hat, war, dass ich dachte, verflixt nochmal, ich kriege jetzt gar nicht raus, welche Antwort der auf die Frage gibt. Hinterher habe ich begriffen, das ist das System und die Leistung dieses Buches. Es erörtert diese Fragen, es beantwortet sie nicht, sondern es schafft so ein Für und Wider, dass man, also indem man tatsächlich eben sowohl in die Geschichte als auch in die Gegenwart abtaucht. Bei Meron Mendel funktioniert das ja anders, weil es zunächst mal über die persönliche Schiene kommt. Und auch das finde ich sehr honorig. Also es gibt einen Prolog und ein Vorwort, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und beide haben durchaus ihren Sinn. Und also ich finde es sehr schön, dass Meron Mendel die eigene Position und auch das eigene Gewordensein sehr, sehr deutlich angibt. Und was ich auch unbedingt noch erwähnen wollte, ist, dass er an einer Stelle ja selber schreibt, dass er schon zu lange weg ist aus Israel, um das wirklich noch letztgültig beurteilen zu können, was da jetzt eigentlich vor sich geht. Das zeigt mir, wie schwierig das ist, das zu beurteilen. Trotzdem lesen wir da, glaube ich, tatsächlich noch mehr über die Absurditäten und die Irrwege der deutschen Debatte. Und da finde ich, da geht es manchmal ein bisschen sehr ins Detail, muss ich sagen. Also wenn da die Auseinandersetzungen innerhalb der linken Szene erörtert werden, habe ich mich oft an den Kopf gepackt und mir gedacht, das spielt innerhalb dieser Szene eine Rolle, aber in der öffentlichen Wahrnehmung geht das vollkommen unter.
Wobei es natürlich gerade bei den Details dann spannend wird.
Es hat einen hohen Unterhaltungswert auf jeden Fall.
Einen makabren Unterhaltungswert, ja. Gerade bei den Details, weil es natürlich, wenn Herr Schneider die Frage stellt, ob Israel eine Demokratie ist, dann hängt das eng damit zusammen, wie Israel mit seinen palästinensischen Bürgern umgeht, welche Rechte sie haben, auf dem Papier die vollen Bürgerrechte, wie sieht's in der Realität aus. Dann sind wir schnell bei Fragen nach Boykott, die von außen kommen. Dann sind wir schnell beim Thema BDS, ist das eine antisemitische Bewegung oder nicht? Und was mir gut gefällt bei Ihnen, Herr Mendel, ist, wie Sie es eben immer persönlich greifen und sagen, ich als Jugendlicher habe auch schon gesagt, nein, wir kaufen jetzt keine Biosalatköpfe aus den besetzten Gebieten. Sie waren also als Teenager eigentlich schon für Boykott, ohne jetzt aber heute den BDS gut zu finden. Können Sie das erklären?
Ja, das ist ein von diesen Details. Also das, ich habe auch, es war mir auch wichtig, auf bestimmte Details einzugehen, weil was wir gerade erleben in der Debatte, dass es sehr viel mit Pauschalisierung gearbeitet wird. Bist du für BDS oder gegen BDS? Also man arbeitet mit so Slogans, mit Etikette und da gibt es immer sozusagen Ja oder Nein. Und BDS ist insofern ein interessantes Beispiel, weil der hat so eine Art von Monopolisierung dieser Mittel des Boykotts. Und dass man denkt, so, wenn ich jetzt die Produkte aus Siedlungen boykottiere, dann sicherlich gehöre ich der BDS-Bewegung an, was überhaupt nicht stimmt. Die BDS-Bewegung ist nicht nur diese Mittel, sondern inzwischen wurde sozusagen ein Sammelbecken von auch viele, nicht alle, aber viele Antisemiten, die haben sich auf jeden Fall eine offene Flanke dafür geöffnet, wenn sie zum Beispiel sie sagen, wir wollen alle arabischen Gebiete befreien und machen ganz klar, das geht nicht um die benannten besetzten Gebiete wie Hebron und so weiter, sondern möglicherweise ist ganz Israel ein Teil der arabischen Gebiete. Und so sieht man einfach sozusagen, dass man kann eine Position einnehmen, ohne gleich sich von einer ganzen Bewegung instrumentalisiert zu werden.
Es gibt drei Kernforderungen. Die Besatzung und Kolonisation allen arabischen Landes beenden. Zweite Forderung sind die vollständigen Rechte für die palästinensischen Bürger. Und dritte Forderung, Anerkennung des völkerrechtlichen Rückkehrrechts der vertriebenen Palästinenser. So erstmal klingt das doch ganz vernünftig, Herr Mendel.
Ja, also da muss man wirklich das ins Detail schauen. Also der erste habe ich schon erklärt. Ich finde, es wäre sinnvoll gewesen zu sagen, Beendung der Besatzung von den palästinensischen Gebieten, die 1967 erobert wurden. Das ist die einzige Position, die Legitimität der beiden Völker gleichermaßen anerkennt. Und was wir immer erleben, die eine Seite, sei es die jetzige Regierung in Israel, die Siedlerbewegung, die sagen, die Palästinenser, die gibt es nicht. Also hat neulich der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich gesagt, es gibt keine Palästinenser. Von der anderen Seite von BDS, die sagen, das ist alles arabische Land, ihr gehört gar nicht dazu. Das natürlich führt dazu, dass von beiden Seiten so eine Radikalisierung stattfinden. Palästinenser sagen, ja, wenn die Israelis uns gar nicht sehen, warum sollen wir unsere Hand vor Frieden strecken? Genauso sagen Israelis, wenn die Palästinenser uns ins Meer werfen wollen, warum sollen wir irgendwie in die Friedensbewegung gehen? Und das zu brechen, das ist das Problem. Und das ist auch meine Plädoyer im gesamten Buch an die Öffentlichkeit, an die Politik in Deutschland. Schau genau hin, wenn ihr euch interveniert, wenn ihr eine Position einnimmt, schaut nicht einfach dieses Schema, das sind die Palästinenser, das sind Israelis, ich bin vor die Palästinenser, ich bin vor die Israelis, sondern welche Kräfte innerhalb der israelischen Gesellschaft, welche Kräfte innerhalb der palästinensischen Gesellschaft will ich unterstützen?
Das ist ja auch Ihr Vorwurf, dass mit einer solch pauschalen Boykottbewegung gar nicht nur zum Beispiel Siedlungen boykottiert werden, sondern eben auch zum Beispiel Friedensinitiativen.
Ja, Boykott dient ja immer dem Seelenheil der Boykotteure in erster Linie. Also das hat ja nicht wirklich politische Wirkung. Und manchmal hat es auch fatale Wirkung, wenn wir dieses Beispiel mit Shell und Brent Spar sehen, wo dann hinterher wegen der verhinderten Wrackaktion noch ökologische Probleme aufgetaucht sind. Selten sind Boykottaktionen ja wirklich erfolgreich gewesen. Auch in Südafrika war es, glaube ich, nicht die Boykottbewegung, die das Regime dort zum Einsturz gebracht hat.
Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin gar nicht abgeneigt von wirtschaftlicher Boykott. Also ich denke, das soll jeder sich genau, wenn wir im Supermarkt durchgehen, genau schauen, durch welche Bedingungen werden Produkte gemacht, und unsere Einkaufskraft, das hat auch eine politische Bedeutung. Das ist überhaupt nicht meine Kritik an die BDS-Bewegung. Meine Kritik an die BDS-Bewegung beginnt, wenn jetzt nicht dann nicht nur Produkte, sondern Menschen boykottiert werden. Und das muss man genau sehen, welche Menschen werden boykottiert. Also wenn Israelis, die heute auf der Straße gehen gegen die Regierung, wenn Intellektuelle wie der Schriftsteller David Grossmann oder die Friedensaktivisten, die kommen nach Europa, in die USA, und dann werden sie dort auch boykottiert, werden ausgeladen. Das ist einfach kontraproduktiv und das ist auch moralisch verwerflich.
Sie sind Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Sie geben Bücher heraus, in denen es sehr streitbar um genau solche Fragen geht. Welche Konsequenzen erleben Sie denn aus Boykottaufrufen für Ihre Bildungsarbeit, für die wissenschaftliche Arbeit?
Ja, also jeder, der heutzutage Veranstaltungen organisiert, kann gar nicht diese Boykottaufrufe ausweichen. Übrigens nicht nur von einer Seite. Also ich beschreibe auch eine Situation, wo wir einen israelkritischen Journalist, der Daniel Bax, eingeladen haben zu einem Podium wie heute, und wir wurden auch mit Boykottforderungen konfrontiert, wir sollen ihn ausladen. Und das ist inzwischen eine Zumutung für jede Kultureinrichtung, eine kleine wie die Bildungsstätte Anna Frank bis große Kultureinrichtungen, die alle haben diese Probleme, und wir müssen raus aus diesem Spiel. Also es kann nicht darum gehen, nur zu sagen, mit welchen Leuten will ich nicht reden, welche Leute sollen hier auf keinen Fall auftreten, sondern genau das Gegenteil ist darum gehen. Es geht darum, mit welchen Leuten wollen wir reden und worüber wollen wir streiten. Und es geht nicht darum, dass man nur im eigenen Echokammern dann verschanzt und nur solche Leute trifft, die genau oder vielleicht einen Millimeter nach links oder einen Millimeter nach rechts denken, sondern auch mit konträren Meinungen zu konfrontieren, im Zweifel, um am Ende sicher zu sein, ich stehe absolut auf der richtigen moralischen Seite.
Herr Schneider, würden auch Sie dafür plädieren, möglichst viele Stimmen immer einzuladen, oder würden Sie doch irgendwo eine Grenze ziehen, eine rote Linie, und sagen, nein, bei bestimmten politischen Forderungen, beispielsweise das schiere Existenzrecht Israels betreffend, da hat jemand auf einem Podium nichts zu suchen?
Ja, also ich bin in ganz vielen da, bei dem, was gerade eben Meron gesagt hat, bin ich ihm sehr nahe. Es gibt ein paar Dinge, wo ich wirklich ein bisschen anders sehe. Er war beispielsweise bereit, mit Roger Waters sich zu treffen und eine ziemliche fruchtlose Diskussion zu führen. Da bin ich mittlerweile mit 40-jähriger Auseinandersetzung mit solchen Figuren und solchen Positionen einfach woanders. Ich würde zum Beispiel, wenn ich eingeladen worden wäre, Richard, magst du mitkommen und du führst das Gespräch oder bist der Gesprächspartner von Roger Waters, hätte ich abgewunken, weil mir sehr klar ist, dass bei solchen Gesprächen überhaupt nichts rauskommt. Wenn ich jetzt so von der jüdischen, von der israelischen Seite aus argumentiere, dann sage ich, ja, jemand, der das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, mit dem ist nicht zu reden, mit dem braucht man nicht reden, den muss man auch nicht einladen. Das gilt umgekehrt genauso, wenn jemand sagt, es gibt kein palästinensisches Volk, dann kann ich auch sagen, okay, mit dem muss man auch nicht mal sich an einen Tisch setzen, weil es gibt nichts zu reden, es gibt da gar keinen Weg. Es gibt Denksysteme, die so immanent oder so innerhalb ihres eigenen Kosmos sich drehen, dass da die Möglichkeit zu einem Dialog überhaupt nicht gegeben ist. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen, dass ein Großteil der Diskussionen, die in Deutschland geführt werden, für beide Seiten, für Israelis und für Palästinenser, völlig belanglos sind, weil sie überhaupt gar keine Rolle spielen vor Ort.
Ja, welche Folgen das überhaupt vor Ort hat, das interessiert mich dann auch gleich noch. Aber ich will jetzt nochmal zurückgehen. Sie sagten gerade, Roger Waters, der bekannt dafür ist, dass er bei Konzerten gerne mal ein großes, aufgeblasenes Schwein hat steigen lassen, früher sogar noch mit einem aufgedruckten Davidstern. Bei dem gibt es ja nicht nur Leute, die sagen würden, ich rede nicht mit dem. Es gibt auch viele, die fordern Auftrittsverbote. Herr Mendel, haben Sie einfach eine ganz besonders dicke Haut, wenn Sie mit ihm diskutieren?
Überhaupt nicht. Also ich bin auch nicht naiv zu denken, ich treffe mich vor 2 Stunden mit Roger Waters und er kommt zurück mit Israel-Fahne schwenken. Das war mir schon von Anfang an klar, das wird nicht der Fall sein. Es geht gar nicht um Roger Waters, es geht um die Leserin von Spiegel, die diese 2 Positionen gegenüberstellen und diese Glaube, dass ich denke, dass die Leser auch intelligent genug und mündig genug, selbst eine Meinung zu bilden. Und dann hören sie, was Roger Waters von sich sagt und was ich das entgegne. Und da können sie selbst entscheiden. Viele Reaktionen waren diejenigen, die gesagt haben, wir lesen dieses Gespräch gar nicht, das geht gar nicht, dass es abgedruckt wird. Aber diejenigen, die Mühe gemacht haben und das gelesen haben, haben auch rückgemeldet, das hat sich voll entlarvt, weil wenn er nicht mal in der Lage zu sagen, warum ist er bereit, in Damaskus aufzutreten, warum ist er bereit, in Moskau aufzutreten, in Pyongyang aufzutreten, aber nicht in Tel Aviv, das entlarvt schon selbst, dass er hier mit zweierlei Maßstäbe dann den Konflikt zwischen Israel und Palästinenser auch misst. Und im Übrigen, das zeigt auch, dass er, wie große Verständnis hat er ausgerechnet zu den großen Diktatoren dieser Welt. Von daher, dann glaube ich, das ist der Mehrwert dieser Sache. Die zweite Frage ist diese Auftrittsverbote. Ich komme gerade aus Frankfurt und die Frankfurter neigen dazu zu denken, die Sonne scheint aus der Main-Metropole und sie haben die Stein der Weisheit, weil alle Städte in der Bundesrepublik, die diesen Fall vom Auftritt von Roger Waters geprüft haben und eindeutige Einschätzung haben, es gibt keine rechtliche Grundlage, seine Konzerte zu verbieten. Und alle diese deutschen Städte, sei es in Hamburg, Berlin und viele andere, und München, haben das, wenn man so will, zähneknirschend auch zugelassen. Und dann kommt Frankfurt und sagt, ja, wir verbieten das, um ein großes Geschenk der Roger Waters zu geben. Einmal, dass wir heute darüber sprechen, nicht nur wir, sondern es ist in allen Zeitungen eine kostenlose Werbung vor seiner Auftrittsreihe. Und dass am Ende der sich so super als das Opfer inszenieren kann. Guck mal, die wollen meine Karriere ruinieren, sie verfolgen mich und so weiter. Und hat das nochmal besiegelt mit einer Entscheidung der Frankfurter Verwaltungsgericht. Von daher, ich finde, es ist gar keine ideologische Diskussion, sondern eine Ideologie, eine vernünftige Umgang mit so einem Roger Waters und unvernünftiger Umgang mit Roger Waters.
Und das betrifft ja viele Themen. Also wir haben über BDS gesprochen. Herr Schneider, in Ihrem Buch taucht ja, ich habe das vorhin schon gesagt, auch die Frage auf, ob denn Israel ein Apartheidsstaat sei, ob es ein fundamentalistischer Staat sei. Und in Ihren beiden Büchern wird sehr deutlich, dass natürlich die Besatzung nicht in Ordnung ist, dass die Menschenrechtsverletzung nicht in Ordnung ist, dass die Situation der Palästinenser geändert werden muss. Sie schlagen dann aber trotzdem, weil Sie sagen, vieles davon kippt dann trotzdem an der Kritik ins Antisemitische, Sie schlagen einen 3D-Test vor. Den haben Sie, glaube ich, nicht selber erfunden. Können Sie den mal erklären? Da geht es um Doppelstandards, Dämonisierung und Delegitimierung.
Ja, also dieser 3D-Test ist quasi erfunden worden von Nathan Sharansky, einem israelischen Politiker, der früher als Anatol Sharansky in Gulag war, war auch in diesem Freundeskreis um Andrei Sacharow und wurde 1984 ausgetauscht und von dem damaligen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland an der Klinikerbrücke in Berlin sozusagen abgeholt, in die Freiheit abgeholt, und Sharansky ist dann daraufhin nach Israel ausgewandert, ist dann Politiker geworden, hat auch Ministerien geleitet, war später dann mal Leiter der Jewish Agency und ist insofern eigentlich auch eine ganz bekannte Figur. Im Grunde genommen geht er von drei Dingen aus. Die Dämonisierung, da redet er von den Vergleichen, die immer wieder gemacht werden zwischen dem nationalsozialistischen Staat und Israel. Das sind dann auch so Sätze wie meinetwegen von Sigmar Gabriel, wenn dann plötzlich in Hebron dann vom Warschauer Ghetto geredet wird. Oder das, glaube ich, war sogar die, wenn ich mich richtig erinnere, Entschuldigung, das war, glaube ich, die Deutsche Bischofskonferenz, die sowas gesagt hat. Aber auch Sigmar Gabriel hat ähnliche Vergleiche gezogen und sich später dafür entschuldigt. Also wenn man solche Vergleiche macht, das ist also das eine. Das zweite ist die Geschichte mit den Doppelstandards. Das erlebt man sehr häufig bei dem UN-Menschenrechtsrat. Es gibt keinen Staat, der so oft für Menschenrechtsverletzungen verurteilt wird wie Israel. Mehr als Iran, Saudi-Arabien, you name it, alle zusammen, Nordkorea, alle zusammen. Wo man dann einfach auch sieht, was in Israel verurteilt wird, wird in den ganzen anderen totalitären Staaten überhaupt nicht berührt. Das ist so ein bisschen das, was Meron gerade erzählt hat über Roger Waters. Der sagt, ich trete in Pyongyang und in Moskau auf und in Damaskus, aber nicht in Tel Aviv, wo man sich wirklich nur noch ans Hirn fassen kann. Das Dritte ist halt die Delegitimierung. Und das heißt einfach im Grunde genommen, so wie in den Statuten vom BDS, quasi etwas verklausuliert, die komplette Auflösung des Staates Israel verlangt wird, wenn beispielsweise auch von dem sogenannten Rückkehrrecht aller palästinensischen Flüchtlinge gesprochen wird. Und da gibt es ein Phänomen, das viele nicht wissen. Es sind 1948 etwa 750.000 Palästinenser während des israelischen Unabhängigkeitskriegs geflohen oder vertrieben worden. Heute gibt es etwa 5 bis 6 Millionen sogenannter palästinensischer Flüchtlinge, weil sich bei den Palästinensern der Flüchtlingsstatus vererbt. Alle halbe Jahre, glaube ich, bestätigt die UNRWA diesen Flüchtlingsstatus. Aus diesem Grund bleiben auch sehr viele Palästinenser in Flüchtlingslagern leben. Da ist also eine Situation, wo man sagt, also da stimmt was nicht, auch im internationalen Recht. Da wird auch vieles nicht korrigiert. Aber wenn man jetzt mal das beiseite lässt und davon ausgeht, dass es heute etwa 5 bis 6 Millionen palästinensische Flüchtlinge gibt, bei knapp 10 Millionen israelischen Bürgern, von denen schon 2 Millionen arabische Bürger sind, dann ist natürlich ganz klar, wenn diese Forderung kommt, was das heißt. Das würde nämlich automatisch bedeuten, dass die Mehrheit in diesem Staat plötzlich arabisch-muslimisch ist, und damit wären die Israelis, die jüdischen Israelis in ihrem eigenen Land plötzlich eine Minderheit, und das wäre das Ende des jüdischen Staates und des jüdischen Charakters dieses Staates. Also das sind Forderungen, die dahin gehen, eigentlich den Staat Israel aufzulösen, und das ist quasi das, was Sharansky dann mit Delegitimierung meint.
Das ist jetzt also dieser 3D-Test, den Herr Schneider erklärt hat. Ich finde, das ist, Herr Mendel, gelegentlich auch eine ziemliche Gratwanderung. Von Doppelstandards zu reden, das kann ja auch kippen in Whataboutism. Zu sagen, ach guck mal, da und da und da gibt's auch noch Fehler. Wie sehen Sie diese Kritik? Also mit der kann man ja auch sehr leicht dann doch wieder alle Kritik abwehren.
Genau, ich kann, weil wir heute mit Details zu tun haben, auch gerade auf das Thema der Rückkehrrecht nochmal vielleicht Ihnen eine andere Brille das zu sehen. Also das, ich würde Richard zustimmen, dass es eine also nicht umzusetzende Forderung. Also dass die Vorstellung, dass irgendwann in Zukunft 6 Millionen Nachkommen der Palästinenser mal ihren Kopf verpacken und dann am Hafen von Jaffa da landen, würde jeder zustimmen. Ist es dann irgendwie vielleicht ein Traum, aber nie zu erfüllen. Aber die eigentliche Frage ist nicht, ob es eine berechtigte oder eine reale politische Forderung ist. Wir befinden uns in einer ganz anderen Frage. Die Frage ist, diese Forderung zu stellen, ist das antisemitisch? Weil dafür war diese 3D-Test. Nicht zu sagen, ob etwas vernünftig ist oder etwas zielführend ist, sondern die Frage, ist etwas antisemitisch? Und dann muss, für mich ist es eine andere Frage zu stellen. Stellen die Palästinenser diese Forderung zur Rückkehr nur, weil die Juden da sie vertrieben haben? Wenn die Schweden oder die Finnen oder die Deutschen sie aus Jaffa, Haifa und anderen Städten vertrieben hätten, dann hätten sie gesagt, ja, das ist kein Problem, dann bleiben wir gerne in dem Exil. Und nur, weil ihr Juden uns das angetan habt, dann stellen wir diese Forderung. Natürlich nicht. Das ist ein ziemlich normaler Instinkt eines Volkes, das vertrieben wurde, das großteils unter Besatzung lebt, die Forderung zu stellen, ich will zurück, auch wenn es nicht realistisch ist. Und ich kann es den Israelis das entgegen und sagen, ja, kannst du gerne haben, wollen, aber das können wir nicht geben, aus dem Grund, das Richard gerade beschrieben hat. Die Linie ist nicht zwischen Antisemiten, die der Rückkehrrecht fordern, und die Gegner Antisemitismus, die das ablehnen, sondern es ist eine ganz stinknormale Konflikt zwischen zwei Völkern, und wir tun uns einen großen Gefallen, wenn wir in der Lage sind, genau das zu unterscheiden. Wo ist ein normaler Konflikt zwischen zwei Konfliktparteien und wo beginnt tatsächlich Antisemitismus?
Wir hatten bis Anfang der 90er Jahre hier in Essen auch jedes Jahr ein Schlesier-Treffen zu Pfingsten. Da ist auch noch ziemlich viel gefordert worden, was mit Rückkehr zu tun hatte. Und die Schlesier sind dafür nicht so richtig ernst genommen worden, aber niemand hat ihnen das Recht bestritten, das zu artikulieren. Das ist der Endpunkt.
Es steht ja dann immer schnell im Raume, angeblich würde jede Kritik an Israel als antisemitisch gebrandmarkt. Dagegen wehren Sie sich damit sehr indirekt auch, dass Sie sagen, nein, die Kritik muss ja zulässig sein, die ist nicht antisemitisch. Und mit diesem Vorwurf, Kritik würde immer gleich abgetan, kommt die Behauptung einher, es gäbe so ein Tabu. Warum sagen Sie, das stimmt eigentlich gar nicht, dieses Tabu hat es nie gegeben?
Wir können das einfach an Selbsttest hier machen, also nicht die 3D-Test, sondern ich habe meinen eigenen Test. Also was denken wir über Tabu, also sei es Inzest oder Kannibalismus. Wenn wir über diese Sachen denken, dann kommt mindestens mir, aber ich gehe davon aus, dass Sie beide und Sie auch im Publikum, sowas von innen, das geht gar nicht. Das wäre so Impulsreflex, dass man das überhaupt nicht sich vorstellen kann, wie sowas passiert. Sagen wir jetzt Kritik an Israel. Also soll jemand hier im Publikum aufstehen, wenn man genau diese gleiche Impuls verspürt, wenn ich sage, Israel zu kritisieren? Ich kann der Zuhörerinnen und Zuhörer berichten, niemand steht auf. Das ist tatsächlich so. Also es gab immer in Deutschland Kritik an Israel. Und es gab auch wichtig zu sagen, es gab auch immer der Versuch aus bestimmten Interessen, die Kritik als eine berechtigte Kritik an Israel als Antisemitismus zu instrumentalisieren, also diesen sozialen Antisemitismus darzustellen. Und wir leben sozusagen in diese Paradox, weil einerseits wir haben tatsächlich Antisemitismus, die sich als Kritik an Israel tarnt, und dann kommt es dazu, dass Jürgen Müllemann, der damals Vizechef von der FDP, das Hauptthema seiner Wahlkampf ist eine Hetze gegen den israelischen Ministerpräsident und gegen den Michel Friedman. Und oder dass Günter Grass ein sogenanntes Gedicht schreibt, das eigentlich darin besteht zu sagen, die Übelste auf dieser ganzen Welt sind die Israelis, die wollen die Iraner vernichten, das iranische Volk. Also wirklich so diese Täter-Opfer-Umkehr, die gibt's auch. Und es gibt auch diejenigen, vor allem aus der jetzigen und viele andere rechte Regierungen in Israel, die immer Antisemitismus schreien, wenn berechtigte oder mindestens legitime Kritik an Israel geäußert wird, sofort schreien Antisemitismus. Und uns bleibt nicht übrig, diese beiden Instrumentalisierungsversuche abzulehnen. Und da geht es mir nicht darum, wenn man diese beiden Instrumentalisierungsversuche abzulehnen, wenn man nicht das Wissen hat und wenn man sich nicht bereit ist, sich mit den Details auseinanderzusetzen und das ganz genau zu schauen, weil es gibt kein Rezept, wo ich sage, ja, es gibt diejenigen, die sagen, ja, das ist immer so nur diese schlimme israelische Regierung oder diejenigen, die sagen, das ist immer nur diejenigen, die diese Antisemiten, die versuchen, uns Juden schlecht darzustellen und die Wahrheit gibt es diejenigen und es gibt die anderen. Und die Mehrheit, und ich glaube wirklich fest daran, die Mehrheit der Gesellschaft will weder das noch das, aber viele fehlt einfach diese Instrumente, das zu differenzieren und das genau das hinzuschauen und das rechtzeitig auch bloßzustellen.
Was halten Sie denn dann von dieser doch relativ neuen Erfindung, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei? Bei Merkel taucht die ja eben erst auf, das ist noch nicht so furchtbar lange her.
Tatsächlich ist es nicht lange her, obwohl es immer getan wird, dass es immer so war, hat Merkel auch gesagt, alle meine Vorgänger waren diese Überzeugung, stimmt nicht, die hat das erfunden. Und das ist schon auch bemerkenswert, das war 2008 vor der israelischen Knesset, seitdem wird in jeder relevante Rede, Gesetzentwurf, Deklaration, wird dieser Satz immer wieder wiederholt, aber was dieser Satz genau meint, hat seitdem niemand gesagt oder definiert.
Sie fragen sehr zugespitzt in Ihrem Buch, soll die Bundeswehr an der Klagemauer stehen?
Im Fall der Fälle, also Merkel sagte in dieser Rede, das soll in Stunde der Wahrheit keine leeren Worte bleiben. Okay, wenn keine leeren Worte, was es dann konkret bedeutet. Und vor allem auch ganz wichtig, ist es an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Also ich habe 2021, als diese Eskalation mit Gaza gab, einen Artikel in der FAZ geschrieben und die Frage gestellt, ist es dann beispielsweise an die Tatsache geknüpft, dass Israel eine Demokratie bleibt? Und innerhalb von nur hatte ich schon 15 wütende Leserbriefe in meiner E-Mail-Box, die gesagt haben, wie konnte ich nur diese Frage stellen, wenn Israel keine Demokratie, natürlich Israel für immer Demokratie bleiben. Heute sind wir ein bisschen schlauer und wissen, dass es nirgendwo festgeschrieben und sehr schnell kann auch Israel ihre demokratische und mindestens liberale demokratische Charakter verlieren. Bleibt auch dieses Versprechen auch gegenüber autoritäre, autokratische, religiös fundamentalistische Israel oder ist es nur zu Tel Aviv-Stadt, wie Richard sagt? Also das sind alle laute Fragen, die unbeantwortet bleiben und vielleicht als Letzte, wenn ich sage, wenn man das wirklich ernst nimmt, Israel Sicherheit ist deutsche Staatsräson, was machen wir, wenn die größte Bedrohung zu Israels Sicherheit nicht von den Iranern, nicht von den Palästinensern kommt, sondern von einer rechtsextremistischen Regierung, der Israel sozusagen von innen zerstört? Was bedeutet das für die deutsche Außenpolitik im Umgang mit dieser Regierung?
Vor wenigen Tagen hat die Außenministerin Baerbock diesen Begriff Staatsräson nochmal aufgegriffen, aber das mit einer Kritik an Israel verbunden. Herr Schneider, aus Ihrer Sicht, egal ob wir es jetzt Staatsräson nennen oder besondere Beziehung, Freundschaft, was heißt das? Wie sollte sich eine deutsche Regierung jetzt in dieser aktuellen Zeit verhalten? Schärfer Israel kritisieren? Mehr Rückhalt geben? Was ist die richtige Position? Was tut ein guter Freund?
Ich war selber 2008 als ARD-Korrespondent in der Knesset, dass ich diese Rede live quasi mit angehört habe. Und habe mir gedacht, okay, was soll das jetzt? Also die U-Boote wurden schon vorher geliefert und jeder weiß, wofür diese U-Boote da sind. Das sind die U-Boote für den atomaren Zweitschlag, also im Grunde genommen eine Art Rückversicherung für den Staat Israel. Ja, das ist alles richtig und schön, aber im Zweifelsfall angesichts des Zustandes auch der Bundeswehr kann man sich gar nicht wünschen, dass die Bundeswehr vor Ort tätig werden sollte. Es würde wahrscheinlich mehr Chaos bringen als wirklich was helfen. Nein, aber Spaß beiseite. Was bedeutet heute Staatsräson? Die Frage ist im Grunde genommen, die sich jetzt vielleicht herauskristallisiert, die es für alle Staaten gibt. Man ist befreundet mit demokratisch-liberalen Staaten. Man führt Beziehungen mit Staaten, die nicht liberal-demokratisch sind, weil die Beziehungen zwischen Staaten nicht auf Gefühlen basiert, sondern auf Interessen. Und da wird sich zeigen müssen, inwiefern oder wie sich die politische Lage in Israel weiterentwickelt, wie dann die demokratische Bundesregierung möglicherweise mit einer Regierung umgehen muss in Jerusalem, die beispielsweise die Gewaltenteilung auflöst, weil das oberste Gericht vielleicht bald nichts mehr zu sagen hat und es niemanden und keine Institution mehr gibt, die die Politik, die die Politiker, die die Regierung kontrollieren kann. Mit wem ist man dann befreundet? Ist man befreundet mit dem demokratischen Israel oder mit dem Staat Israel, nur weil es der Staat der Juden ist? Das wird eine für Deutschland sehr heikle Aufgabe sein, da sich zurechtzufinden. Aber die Frage, die sich für mich stellt, ist eigentlich immer die gleiche. Was wollen wir alle, die wir auch hier diskutieren, selbst wenn wir unterschiedliche Positionen? Wir wollen alle in Freiheit, Würde und in einem liberalen Staat leben. Und das ist auch das, was für uns eigentlich auch die ethische Norm sein soll, überall. Das könnte möglicherweise für die Bundesregierung irgendwann auch im Zusammenhang mit Israel eine ganz große und entscheidende Frage sein, klar.
Eine Forderung, die stellt Richard C. Schneider zu Gast hier in der Leser im Deutschlandfunk Kultur mit seinem Buch Die Sache mit Israel. 5 Fragen zu einem komplizierten Land. Auch bei uns Meron Mendel mit seinem Buch Über Israel reden, eine deutsche Debatte. Ja, Mendel, wenn wir diese Debatte ein bisschen besser führen. Herr Schneider hat jetzt gerade erklärt, ich sage jetzt mal flapsig, ne, wie Deutschland die israelische Demokratie rettet. Erklären Sie uns mal flapsig, wie wir mit einer besseren deutschen Debatte den Palästinensern dort helfen können.
Also einmal, wir müssen viel mehr aushalten. Also es gibt hier Palästinenser, die ihre eigene Geschichte mitbringen. Und die müssen auch Raum bekommen, die zu erzählen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt oder wenn es auch als, wir haben schon ein Beispiel mit der Rückkehrrecht, also die Stimmen sollen unbedingt stärker Platz in der öffentlichen Raum bekommen. Und ich tue mich wirklich schwer, gerade als Israeli zu sagen, jemand als Palästinenser, ja, aber diese Forderung darfst du nicht stellen oder das darfst du nicht sagen. Alles, was nicht Gewaltaufrufe ist, das ist natürlich eine klare Linie, aber was nicht Gewaltaufrufe, muss auch besprechbar sein, das muss Teil der Diskussion sein und wir müssen in eine offene, liberale Gesellschaft damit umgehen, dass wir auch und auch ich als Israeli immer wieder mir Sachen anhören muss, das mir überhaupt nicht gefallen und das ist im Zweifel auch eine gute Übung.
Und jetzt Dirksen ist bei uns, Kulturchef der WAZ. Ja, wenn wir jetzt nochmal uns angucken, als Deutsche, als Nicht-Juden, wie wir die Debatte hier besser führen können. Ganz am Ende vom Buch von Meron Mendel finden wir den Hinweis, erstens, vergiss, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Zweitens, vergiss nie, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Nach dieser Debatte, haben Sie ein Gespür dafür, was das heißen kann?
Ja, aber wenig mehr als ein Gefühl. Also das Problem ist tatsächlich, dass ich beiden Büchern entnommen habe, dass wir in Deutschland eigentlich viel mehr lernen müssen, Widersprüche auszuhalten und Ambivalenzen zu ertragen auch. Das ist ja nochmal was anderes. Aber in der Tat, wenn man sich die Situation in Palästina anguckt, dann sieht man, das ist ein verheerender Konflikt mit unglaublich vielen Facetten, der zum Teil sogar die Logik vor große Probleme stellt. Und ich habe eine traumatische Erfahrung mitgenommen von der ersten BDS-Diskussion bei der Ruhrtriennale. Da gab es als Versuch, das ganze Thema rational zu bewältigen, eine Diskussionsveranstaltung in Bochum. Und dort habe ich Frauen, offensichtlich jüdische Frauen, erlebt, die geradezu hysterisiert waren vor Angst. Und ich habe gedacht, solange es Leuten so geht, sollte ich als Deutscher tatsächlich erstmal zuhören und erstmal versuchen, möglichst viel zu verstehen und nicht so viel zu kommentieren, einzuordnen oder gar zu verurteilen. Also da bin ich wirklich, wirklich sehr vorsichtig geworden.
Jens Dirksen, Meron Mendel, Richard Schneider, ich danke Ihnen dreien. War die Lesart im Deutschlandfunk Kultur heute im Essener Grillo-Theater, also gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und auch gemeinsam mit der Buchhandlung Proust. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dabei waren, egal ob im Radio, per Podcast oder hier im Theater. Tschüss, bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.